Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Der Podcast, wo wir über die schlimmsten Verbrechen der Menschheit reden und ein Vino trinken.
Heute wieder Kaffee, nur zur Ergänzung.
Das Gute ist, Leo war jetzt ganz lange in Köln und jetzt ist sie endlich wieder da und wir sind beide wieder zusammen in München.
Es fühlt sich an wie eine Reunion. Unsere Fernbeziehung hat sich wieder umgewandelt in eine persönliche Beziehung. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der Mensch für Fernbeziehungen einfach.
Nee, es ist, also ich glaube, wir haben so viel telefoniert, so viel habe ich in keiner Beziehung bisher telefoniert.
Und so viele WhatsApp-Nachrichten. Ich wache auf mit deinen WhatsApp-Nachrichten, ich gehe schlafen mit deinen WhatsApp-Nachrichten und auch nachts. Manchmal habe ich so Panikträume, dann wache ich so nachts um 3 Uhr auf und bin so, hat sie irgendwas geschrieben.
Ich auch immer.
Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, das Erste, was ich mache, ist mein Handy zu checken und dann bin ich immer so, ich muss kurz gucken, ob Leo geschrieben hat.
Es ist auch einfach, also das kommt halt einfach, weil wir beide halt chaotisch sind, klar. Mhm. Und wir haben so viel gerade auf der To-Do-Liste, weil diese Sache, dass wir halt unsere eigene Produktionsfirma gründen, was sich immer noch wie ein Witz anhört, ist halt sehr stressig, weil zum Beispiel jetzt gerade sind wir beide nicht krankenversichert, weil wir einfach unser Leben nicht unter Kontrolle haben.
Oh mein Gott.
Das kann man eigentlich niemandem erzählen.
Nee, nein, ich habe auch bei der Krankenversicherung angerufen und war so, hi, ich bin jetzt selbstständig. Wie ist es denn? Versichern Sie mich noch?
Und
sie so.
Sie kriegen Lachanfall.
Ja, sie war wirklich so.
Lindschütze, Sie wirklich?
Sie war so, nee, im Moment sind Sie nicht versichert. Und ich so, ich laufe halt jetzt nur noch so über die Straße und bin so, wenn mir ein Auto so ein bisschen zu nah kommt, stopp!
Gut, dass gerade Corona ist, ne? Also, dass vielleicht so sehr viele Menschen unter dieser Pandemie leiden, dass
vielleicht
nicht krank
ich mir
werden.
So Plastikkokon.
Du solltest eigentlich nicht in einem Zimmer einschließen und nicht mehr rauskommen, aber auch dann kann was passieren, weil.
Vielleicht sollte ich mir auch einfach wieder eine Krankenversicherung abschließen.
Ah ja, und da das halt, ne? Gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja auch noch eine Option. Sehr gut.
Das wäre halt auch nicht schlecht.
Sehr gut. Ich habe eine Idee, Lynn.
Okay.
Ich möchte hiermit.
Ich hab immer Angst, wenn du sowas sagst.
Das, ich meine, immer so. Das sind immer Sachen, die man nicht bespricht. Und ich finde es gut, dass wir manchmal Sachen nicht mehr besprechen. Vorher haben wir es öfter mal Sachen besprochen. So, machen wir eigentlich so, also wollen wir mal wieder einen ungelösten Fall machen? Ja, oder warum nicht?
Ja, aber Leo, du kommst immer auf so weirde Ideen, ne? Du bist dann immer so, ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal nackt durch die Münchner Innenstadt
schon
laufen?
Nie vorgeschlagen. Außer bei diesem Spiel, wo man vielleicht verlieren könnte. What are the odds? Kennt ihr das übrigens? Das ist dieses Spiel, wo man so ein bisschen wie.
Das ist halt so wirklich nur für Leute, die Scheiße machen wollen.
Wenn ich du wäre quasi, aber mit Wahrscheinlichkeiten noch.
Das haben
gespielt.
So Leute mit 10 gespielt und du.
Und ich. Ich lieb das. Man macht immer coole Sachen am Ende.
Aber was willst du machen? Erzähl.
Also, ich habe eine Idee für eine kleine Mini-Kategorie, aber
noch
ich möchte,
eine.
Oder eine Rubrik nennt man das ganz sehr, glaube ich, eher. Ja, ich weiß, wir haben schon echt viele, deswegen möchte ich gerne diese Rubrik ins Leben rufen und fordere alle Exis da draußen auf, mir zu helfen, weil es ist wahrscheinlich sonst viel Arbeit. Es ist eine Rubrik und in dieser Rubrik geht es um eine Quizfrage, die ich dir gerne stellen möchte manchmal. Aber ich würde sie einführen als nicht festen Bestandteil, weil das halt echt viel Arbeit ist, aber so ab und zu mal wieder die Rubrik droppen. Wie findest du das?
Also heißt das, ich muss...
Die True Crime Quizfrage, will
ich
das Ganze
nennen. Da muss ich ja Wissen zeigen.
Ein bisschen, aber ich gebe dir eine Möglichkeit, okay?
Ja, das ist trotzdem wie zu Schulzeiten.
Wir entblößen uns hier sowieso schon.
Ja, hau raus.
Okay. Also, es ist immer eine True Crime Quizfrage und die ich jetzt fragen möchte, ist, stimmt es, dass jedes Jahr 50 Menschen an ihrem Kugelschreiber ersticken? Dass das die Todesursache ist. Stimmt es oder nicht?
Also ich möchte vorab sagen, das wäre zum Beispiel so eine Todesursache.
Die komplett auf uns zutreffen könnte.
Also da wäre halt so niemand überrascht, wenn das passieren würde bei mir. Dann wäre jeder so,
Lindschütze starb an ihrem Kugelschreiber.
Also das ist jetzt so eine Frage. Das klingt so absurd und nicht möglich, dass ich schon wieder glaube, du hast es deswegen extra gewählt und es ist wirklich so.
Da muss ich dir hiermit leider die traurige Antwort geben, es ist falsch.
Oh,
stimmt nicht. Es sterben 100 Leute an ihrem Kugelschreiber. Krass, oder? 100 Leute ersticken an ihrem... Ich verstehe es nicht. Also ich kau da auch manchmal dran, aber da muss ja irgendwer den so weit reinkauen und dann so... Und dann bist du tot.
Vielleicht ist das so, weißt du, so richtig die ganzen Workaholics, so die Verzweiflung am Arbeitsplatz. Zuerst so ein bisschen drauf kauen, dann wird's immer später, man kriegt das Projekt nicht, ach komm, scheiß drauf, rein.
Und dann erschrickt man sich auch noch und dann ist er plötzlich drin. Kann passieren.
Okay, ja gut.
Wie fandst du die Kategorie?
Ja, haben wir einen Namen dafür?
Die True Crime Quiz-Frage. Die True Crime.
Stimmt es?
Das ist zu allgemein, finde ich.
Ich mag's. Egal. Überlegen wir uns zum nächsten Mal.
Tod. Wahrheit oder Tod?
Nein.
Hm. Okay.
Okay. Ja, fand ich gut.
Also, wenn ihr daraus nämlich random True Crime Facts oder irgendwelche Wissenssachen seht, die auf diese Kategorie, Rubrik, sorry, für alle grammatikalischen Freaks, diese Rubrik zutrifft, dann schickt die gerne ein. Ah, ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe nämlich noch ein paar andere aufgeschrieben und ich bin bei manchen, oh mein Gott, ich komme später zu dem Leo-Tipp und der wird euch auch nochmal weghauen. Ne? Das ist so ein absurder Leo-Tipp. Okay, egal.
Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit dem zu dumm zum Verbrechen. Das spielt diesmal gar nicht so weit entfernt von wo auch unser Fall spielt, nämlich in Seattle. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eins meiner Lieblings-zu dumm zum Verbrechen bisher. Und zwar wollte ein Mann nachts bei einer Tankstelle bei einem Motel Benzin stehlen. Und das hat er so gemacht, indem er halt immer den Schlauch in den Mund gesteckt hat und angesaugt hat. Und dann wollte er das halt so ausspucken und damit Benzin stehlen.
Oh mein Gott.
Aber das machen ja, also das ist ja so die bewährte
Wirklich?
Methode.
Mhm. Du saugst das eigene, mein Gott, ich denke, manchmal erfahre ich Sachen über die Welt und warum wusste ich das nicht?
Also wenn du den, glaube ich, so ein bisschen ansaugst, dann kommt das Benzin raus und dann kannst du das irgendwie so stehlen. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau.
Ach so, oh mein Gott. Ich dachte gerade, dass er halt immer was Nein. so aufsaugt und dann so ausspuckt und wieder aufsaugt, ausspuckt, nee. Aussaugt, ausspuckt.
Ich glaube, du musst es so ein bisschen ansaugen. Ja, und dann hat halt der Tankstellenbesitzer hat die Polizei benachrichtigt. Aber die Polizei, als sie kam, hat diesen Mann nur noch kotzend gefunden, weil er hat nicht den Benzinschlauch angesaugt, sondern den Ausgang des Abwassertanks. In dem Sinne hat er im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße geschluckt.
Oh nein.
Und
ungünstig.
Ja, der Besitzer von dieser Tankstelle hat dann auch gesagt, er hat noch nie sowas Dummes in seinem ganzen Leben gesehen und hat noch nie so gelacht und deswegen will er auch keine Anzeige erstatten.
Aber so, ja, Bro, du hast schon Strafe genug erhalten durch die Scheiße in deinem Mund. Aber das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Moment, wo man sich lieber wünscht, Benzin in seinem Mund zu haben als Scheiße. Also oh. Benzin ist das Getränk der Wahl. Nice.
Das war schon also ein richtig schlechter Tag für den Typ, würde ich sagen.
Naja, er hatte halt Benzin erwartet und hatte Scheiße im Mund. Ich glaube auch, dass es ein schlechter Tag war.
Ich glaube auch. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Green River Killer.
Wollen wir kurze Zusammenfassung geben?
Ja, gerne. Magst du das machen?
Also für Leute, die jetzt gerade zum zweiten Teil einsteigen, keine Panik, es ist einer der außergewöhnlichen zweiten Teile eines Falls, in dem man einsteigen kann, ohne den ersten gehört zu haben. Der erste Teil nämlich war die sehr lange Suche nach dem Green River Killer, die sehr, sagen wir mal, ja schon eher schwierig vonstatten gegangen ist. Also die Person, die gesucht wurde, erzählen wir euch heute, wer das ist. Die konnte ganz lange nicht gefunden werden. Also der Green River Killer hat in Seattle und in der Umgebung von Seattle, also in Washington State, 49 Frauen ermordet.
Von der Suche hat Leo euch in der letzten Folge so ein bisschen erzählt. Und dafür wurden sogar John Douglas und Ted Bundy und alle möglichen Leute wurden zu Rate gezogen.
Okay, das muss man einmal noch mal kurz erzählen. Wenn, du kannst ja einfach sagen, ja, da war halt Ted Bundy auch noch als Profiler in dem Team und hat danach auch noch ein bisschen nach seinem Riverman-Buddy gesucht. Also es war schon so, dass der Hauptkommissar war David Reichert, oder Reichert, wie ich ihn genannt habe, und Richard Kresk. Aber da sie lange keine richtigen Hinweise hatten und irgendwie kein Profil erstellt bekommen haben, wurde irgendwann auch Ted Bundy zu Rate gezogen und im Gefängnis interviewt. Und in dieser Folge erfahren wir jetzt eigentlich, wer es wirklich ist und ob das alles so stimmt, was sie gedeutet haben.
Genau, wir steigen jetzt nämlich ein an einem Montag. Es ist der 10. September 2001. Und wie wir es schon gesagt haben, es gab eigentlich eine riesige Green River Task Force. Super viele Männer haben an diesem Fall gearbeitet und auch Frauen. Der Fall ist aber ins Nichts gelaufen. Man war verzweifelt und am Ende ist ein Mann übrig geblieben, der sich immer noch durch diese Akten gewühlt hat, der als einziger noch auf diesen Fall angesetzt war und das war Tom Jensen.
Also von über 100 Männern ist nur noch einer übergeblieben, Tom Jensen. Das ist ein bisschen bitter eigentlich.
Genau, und dieser Mann hat dann über 11 Jahre lang alleine an dem Fall gearbeitet Und Tom Jensen war auch eigentlich der Einzige, der sich noch so richtig für diesen Fall interessiert hat. Weil man muss sagen, von einem Killer, der nicht gefasst wird, will niemand was wissen. Weil einerseits ist das schlecht für die Politik, aber auch für die Polizei, weil dieses Bild, da ist, läuft jemand frei rum, der hat mehrere Frauen getötet und wir können ihn nicht kriegen, möchte kein Politiker haben, der wiedergewählt wird, kein Polizeichef hat das gerne. Aufgrund dessen ist das immer so ein bisschen zur Seite geschoben worden und man hat einfach gesagt, ja, der ist weitergezogen, der wohnt hier nicht mehr.
Dafür hatte man ja auch ein paar Indizien, also dieser Typ oder der Green River Killer hat erst Frauen ja auch nur am Fluss ermordet, aber dann wurden die Leichen auch nicht mehr nur in der Nähe von Seattle gefunden, sondern auch in den angrenzenden Staaten. Und deswegen nahm die Polizei wirklich an, dass er entweder verstorben wäre oder weitergezogen ist. Zumindest nicht mehr ihr Problem in Washington.
Aber ich finde ganz im Ernst, also wenn du von einem Serienmörder sprichst, der irgendwie 49 Frauen umgebracht hat, dann kannst du auch nicht sagen, ah ja, okay, der ist jetzt weitergezogen.
Ich find's auch echt ein bisschen, also ich find's ein bisschen fragwürdig.
Also so, das ist so.
Sucht euch was aus, so. Er ist entweder tot oder er ist auch schon, sie haben ja auch gesagt, ja, eventuell ist er auch einfach schon im Gefängnis. Oder aber es ist halt weitergezogen.
So, also es ist so richtig so, ja gut, aber wenn er dann in New York 10.000 Leute umbringt, ist es halt nicht mehr
so
schlimm
ein Hurricane, oder wie. Ne? Jetzt ja. Gerade ist er nicht mehr in Florida, bald ist er weiter in Georgia.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und der einzige Mann, wie gesagt, ist Tom Jensen. Und Tom Jensen, muss man auch sagen, der ist halt so ein ganz ruhiger, zurückgezogener Mann. Und der arbeitet die ganze Zeit ganz ruhig an diesem Fall weiter. Und er hat unter anderem eine Datenbank erstellt, wo er alle Tipps und Hinweise zu dem Fall gesammelt hat. Er gibt nämlich nicht auf. Er hat unter anderem Textilfasern gefunden am Tatort, menschliche Haare, rot, braune und blaue Farbartikel, die sind sehr wahrscheinlich von einem Auto. Es könnte aber auch Dosenlack sein, wie zum Beispiel von jetzt so einem Sprayer, der halt irgendwie so, ja,
Graffiti
oder macht oder so. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, er hat Sperma gefunden. Wir befinden uns ja jetzt im Jahr 2001 und 2001 passiert etwas, das die ganze Kriminalgeschichte aufwühlt, nämlich der DNA-Nachweis wird erfunden. Und wir hatten das ja wirklich jetzt in vielen Fällen gehabt, die eigentlich total hilflos waren und wo man gedacht hat, man findet den Täter nie mehr. Und die ganzen Fälle werden auf einmal aufgerollt. Mhm. Unter anderem auch dieser Fall. Nämlich Jensen schickt jetzt ein Päckchen mit Sperma, Vaginalabstrichen der Opfer und Haar- und Speichelproben von dem Verdächtigen oder beziehungsweise von mehreren Verdächtigen ins Kriminallabor. Und der Sheriff, über der das Ganze bewilligt, über den haben wir übrigens auch schon gesprochen, das ist nämlich Dave Reichert. Der ist jetzt nämlich ganz nach oben gekommen und Dave war derjenige, der sich immer so viel die Haare gekämmt hat und immer so viel gepumpt hat in der Muckibude und so.
Er wollte Respekt von den anderen.
Ja, und der ist auf jeden Fall auch richtig stolz auf seinen neuen Posten, muss man sagen.
Ja, komisch, dass er eigentlich befördert wird, wenn er sehr, sehr lange erfolglos war in diesem ganzen Fall.
Vielleicht ging es dann doch ein bisschen mehr rüber, wie er sich gegeben hat, als das, was er geschafft hat.
Denkst du, er ist jetzt gerade traurig, weil Biden gewonnen hat?
Wahrscheinlich, Leo.
Oh mein Gott.
Oh, der arme Davy. Oh. Die Untersuchung dieser DNA dauert allerdings ein ganzes halbes Jahr. Also man muss dazu natürlich auch sagen, die wurden damals wahrscheinlich überrollt und es gab noch viele andere Fälle, aber ein halbes Jahr finde ich schon extrem lange für
dafür
so einen
das
großen Serienmal. Fall.
Ja. Ja. Also nochmal da auch eine Notiz zu. Man muss auch sagen, dass es später, also im Jahr 1984 und 85 sind über 40 Leichen aufgetaucht, die dem zugeschrieben werden, diesem speziellen Mörder. Aber danach halt nicht mehr so schnell. Mhm. Also danach war es ja immer nur so eins, also ist natürlich immer noch schlimm, aber so vielleicht auch mal 5 Jahre Pause. Das war nämlich auch die Tatsache.
Gut, aber man könnte schon davon ausgehen, dass es irgendwie einen Serienmörder gibt, der noch aktiv ist.
Genau, der vor allem der auf freiem Fuß ist und der noch also ich will nicht sagen Rache, aber der noch nicht dafür büßen musste.
Und es gab genug Angehörige, die sich das sehr gewünscht haben. Mhm. Deswegen ist es schon ein bisschen schockierend, dass es so lange gedauert hat. Aber am 10. September 2001 kriegt Tom Jensen dann die Resultate. Und er kann es nicht glauben, nämlich die DNA, die bei allen Opfern gefunden wurde. Also er hat ja auch diese Vaginalabstriche eingesendet und das hat er von 5 Opfern eingeschickt und von jedem Opfer stimmte eine DNA, also da wurde eine fremde DNA gefunden, wo man von ausgehen kann, diese Person hatte kurz vor dem Tod mit den Opfern noch Sex. Und die stimmte überall überein. Also wir können uns total sicher sein, das ist der Killer. Und Tom Jensen kennt diesen Mann schon.
Dave.
Dave ist es gewesen.
Sein Bruder.
Nein. Und Jensen versammelt jetzt Reichert und Brooks, das sind ja die ehemaligen Kommissare, die an diesem Fall gearbeitet haben. Und die setzen sich alle zusammen und öffnen diesen Brief.
Gott, das ist so als das Gegenteil von so einer 20:15 Show, wo am Ende der Gewinner bekannt gegeben wird. Das ist ein bisschen das Gegenteil.
Ich stelle mir auch so vor, wie sie so alle in so einem Kreis sitzen, in so einem Dreieck.
Und im Hintergrund läuft so eine Musik, so ein Spannungsbrunnen.
Und dann liegt so auf so einem Tisch in der Mitte liegt so nur dieser Brief.
Und dann packt ihn irgendwer. Und dann gibt es so einen Herzschlag, der so eingespielt wird, laut im Raum. Wirklich wie in so einer Show. Und der Serienmörder ist... Bam, bam.
Die neue Bachelorette 2020 heißt. Ja, und es ist tatsächlich nicht der Taxifahrer, wie ja einige vermutet haben.
Oder irgendwer von den anderen 200 Verdächtigen oder sehr näheren Verdächtigen.
Es ist ein Mann, den sich die Polizei schon mal angeguckt hat, den sie aber fallen gelassen haben als Verdächtigen, weil dieser Mann hat 2-mal einen Lügendetektortest zu dem Fall bestanden. Und aufgrund dessen hat die Polizei gedacht, ja, der ist auf jeden Fall unschuldig.
Also wenn diese Methode bei ihm nicht funktioniert hat, dann ist er bestimmt unschuldig, klar.
Und dieser Mann ist von Beruf aus Lackierer in einer LKW-Fabrik, also das passt schon mal perfekt. Und er heißt Gary Leon Ridgway.
Mhm. Da haben wir ihn!
Von dieser riesigen Taskforce haben nur 2 Polizisten die ganze Zeit daran gedacht, dass Gary schuldig war. Einer war sich wirklich tot sicher, weil er hatte eine Zeugin verhört, welche erzählt hat, dass Gary Ridgway sie fast erdrosselt hat. Und deswegen war er die ganze Zeit so, hey.
Könnte man vielleicht als Beweismittel gelten lassen, so?
Aber rate mal, welcher Mann sich am Ende auf die Fahne schreibt, ja, ich wusste das die ganze Zeit.
Wenn er noch gelebt hätte, Ted Bundy?
Nein, unser Lieblingskommissar Dave Reichert.
Nicht mehr Lieblingskommissar.
Ja, der war so richtig so.
John.
Also ich wusste das.
Ich habe jetzt einfach mal 30 Jahre lang nichts getan in dem Fall, weil ich wollte einfach die Spannung halten, ne?
Aber,
und ich wollte Politiker werden. Ich dachte, das bringt mir irgendwie als Republikaner ein bisschen was, dass ich schon bekannt bin, dadurch, dass ich es verkackt habe. Keine Ahnung.
Und ist ja, also egal, wenn so ein Serienmörder frei rumläuft. Naja, egal. Also wir wollen ihn auch nicht zu sehr bashen, aber für mich ist er immer noch der Muckimann.
Ja.
Und jetzt haben sie ja eigentlich einen Verdächtigen und man könnte jetzt mit Vollpower anfangen, loszulegen. Aber 2001 ist ja noch ein Ereignis passiert, das die ganze Welt in Schockstarre gelegt hat. Und zwar ist es der 11. September 2001, wo die Anschläge auf das World Trade Center passiert sind und auf das Pentagon. Kurz vor diesen Anschlägen finden sie raus, dass Gary der Täter ist. Und dann muss aber die ganze Polizei natürlich erstmal sich um die Anschläge von 9/11 kümmern. Und deshalb wird der Fall erstmal wieder so ein bisschen zur Seite gelegt.
Ist aber auch schon wieder sehr bezeichnend, weil vorher wurde 30 Jahre lang der Fall auch so ein bisschen zur Seite gelegt, so er ist weitergezogen. Und dann passiert ein Attentat und ich will es natürlich nicht runterreden, weil Amerika hat sowas vorher noch nicht erlebt.
Die Welt hat sowas vorher noch
aber
nicht erlebt.
Ich weiß, aber trotzdem haben sie gerade den Namen von dem, was wollen sie denn machen? Nicht ganz Amerika kann nach New York fahren, da müssten da halt Tausende, also so war es ja auch nicht. Und klar, das schockt dich und macht dich wahrscheinlich auch erstmal arbeitsunfähig. Aber dann haben sie den Namen von einem Serienmörder und müssen den Original nur noch verhaften. Aber so ist es nicht, dass sie noch irgendwas anderes machen müssten.
Aber ich kann dich beruhigen. Nämlich die alte Taskforce denkt sich genau das. Und die treffen sich alle, und zwar nicht bei der Polizei, weil bei der Polizei ist ja gerade was anderes los, sondern im privaten Haus einer Agentin, die heißt Faye Brooks. Die möchte ich auch mal kurz noch nennen, weil es gab auch eine coole Frau, die daran beteiligt war. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und sie schmieden einen Plan. Sie wollen den Kreis der wissenden Personen, nämlich der Personen, die wissen, dass Gary der Täter ist, sehr, sehr klein halten. Weil sie wollen nicht, dass die Presse was davon mitbekommt.
Ja.
Weil wie du gesagt, also du hast ja eben gesagt, man muss Gary nur noch verhaften. Das stimmt nicht ganz. Sie haben noch nicht genug Beweise.
Ja, sie brauchen auch noch ein Geständnis, bestenfalls. Genau. Das bringt ja dann dem Verhören.
Und sie wollen jetzt Gary beschatten, und zwar rund um die Uhr, um diese Beweise zu bekommen. Aber das darf Gary natürlich nicht mitbekommen. Deshalb schauen sie wirklich, dass niemand noch davon irgendwas hört.
Und wenn die Presse was weiß, haben wir mitbekommen, bei der Suche schon im letzten Teil, geht's meistens schief, weil die Presse irgendwie dann selbst zu Gary fährt und ihm irgendwelche Fragen stellt, so, ja, übrigens hast du es gemacht, und dann könnte er noch irgendwie abhauen oder so. Also sobald die Presse es mitbekommt, in Amerika vor allem, läuft es nicht mehr so geil für die Polizei.
Ja, vor allem könnte Gary ja auch Beweise zum Beispiel vernichten. Ja. Der zweite Schritt von ihnen ist nämlich, sie wollen die alten Akten auch noch nach weiteren Beweisen durchsuchen, um halt so viel Material zu kriegen, wie es geht. Und jetzt, glaube ich, müssen wir uns erstmal diesen Gary anschauen, weil das ist auch genau, was die Taskforce dann macht. Und ich habe jetzt natürlich auch mal ein bisschen für euch recherchiert und mich da reingelesen.
Ist ja auch dein Job.
Ist ja auch, ich bin eure Taskforce.
So richtig so auf Engeln so, ich habe dann auch mal.
Oh, heute war ich mal großzügig. Ich finde es tatsächlich super, super spannend, weil, also, als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, habe ich mir einfach gedacht, wie kann jemand 49 Frauen umbringen? Ja. Wie kann man das machen?
Ja, frage ich mich auch immer noch, ehrlich gesagt.
Und deswegen liebe ich ja so, also lieb ist falsch gesagt, aber ich finde es super spannend, immer in die Kindheit zu blicken, weil
man bekommt,
es gibt
dann
halt schon oft da Auslöser drin.
Es gibt immer einen Auslöser in der Kindheit, total. Es gibt für mich trotzdem nie die Begründung so richtig, aber also es gibt nicht die Rechtfertigung.
Aber man kann Sachen erklären, genau, oder also vor allem besser verstehen. Mhm. Also nicht verstehen, aber wie es dahin kommen konnte.
Doch, total, ja.
Gary wird in South Lake City in Utah geboren, aber zieht mit seiner Familie kurz danach nach Washington State. Und hier bauen sie ein Haus sehr nah am Pacific Highway. Gary hat mehrere Brüder, also er ist der mittlere von 3 Söhnen. Und nach außen wirkt so seine Familie wie so die perfekte Familie, nette Nachbarn, total lieb, immer so, kann man immer mit quatschen. Aber ganz im Ernst, man weiß halt nie, was hinter den Türen da abgeht. Und so ist es auch bei Gary, nämlich die Familie ist eher das Gegenteil. Vor allem Garys Mutter. Diese missbraucht nämlich die ganze Familie, sowohl verbal wie auch körperlich, und vor allem den Vater. Sie zerschlägt sogar einmal beim Essen einfach so einen Teller auf dem Kopf des Vaters, und der Vater ist total, also der geht überhaupt nicht dagegen vor. Also der bleibt da auch einfach sitzen, steht dann irgendwann auf und geht, und man muss sagen, das ist sowieso so ein bisschen das System in der Familie. Also die Mutter ist super dominant und kontrolliert jeden, unter anderem auch Gary. Und Gary hasst es richtig, richtig doll.
Ja, ja.
Und der Vater nickt halt immer nur und sagt, ja gut, kann ich nichts machen.
Und jetzt einmal kurz die Parallele zu dem Profil von John Douglas. Erinnerst du dich noch, dass ich letztes Mal auch meinte, beziehungsweise nicht ich meinte, dass John Douglas meinte, dass es eine Person sein muss, die eine Art Drachenfigur als Mutter hat. Also eine Mutter, die kontrollierend und herrisch ist und die Gewalt ausübt. Und genau das ist ja hier der Fall. Und in den Fällen, die John Douglas kennt, ist der Vater oft Alkoholiker, abwesend oder auch gewalttätig, also reiht sich so ein bisschen ein in das Verhalten. Und hier ist der Vater anscheinend, also er ist zwar anwesend, aber anscheinend geistig abwesend, weil er nichts dagegen macht.
Ja, das trifft auf jeden Fall komplett zu. Und bei Gary entwickeln sich jetzt zwei Sachen. Einmal ein riesiger Hass gegen seine Mutter, aber insgesamt gegenüber Frauen, weil so das einzige Bild von Frauen, was er hat, ist eine dominante Frau, die komplette Macht über ihn besitzt. Und er kann nichts tun, um diese Macht zurückzugewinnen. Mhm. Und das Bild von seinem Vater, der so total immer kuscht. Und Gary sagt sofort, ich möchte das Gegenteil von meinem Vater werden. Ich möchte immer die Macht über Frauen besitzen.
Ich möchte sie töten.
Ja. Ich möchte so weit gehen, dass sich keine Frau mir gegenüber widersetzen kann. Dass keine Frau mit mir das machen kann, was meine Mutter mit meinem Vater gemacht hat.
Ja, das ist so gruselig, dass der John Douglas einfach 1:1 richtig lag. 1:1. Dieser Hass auf Frauen und dann am besten auch noch Frauen, die einfach zu haben sind, wie eben Prostituierte.
Ja, das kommt nämlich auch noch dazu. Also Gary kommt schon sehr schnell in den Kontakt mit Prostituierten. Das geschieht über seinen Vater. Nämlich sein Vater fährt öfters mit dem Bus mit Gary über diesen Strip, wo halt die ganzen Prostituierten am Rand stehen. Und der Vater äußert sich immer sehr abfällig gegenüber Prostituierten. Also er sagt immer, ja, die sind der Abschaum der Gesellschaft. Aber es ist auch wieder so ein Zwiespalt, weil gleichzeitig verkehrt der Vater auch mit Prostituierten.
Also er schläft mit ihnen. Ja, get your shit together, okay?
Ja, aber so, also, eine Meinung. Ja, kannst nicht Leute als Abschaum bezeichnen, also kannst du sowieso nicht. Und dann halt sagen, ja gut, aber hingehen gehe ich. Und dann ist in Ordnung. Aber was ja wirklich das Schlimmste eigentlich in Garys Kindheit war, wie gesagt, diese Mutter. Und nicht nur, weil sie ihn irgendwie verbal beschimpft hat oder auch blamiert hat. Also sie macht das immer wieder, dass sie zum Beispiel Gary pinkelt noch ins Bett, bis er 13 Jahre alt ist.
Was ja auch immer ein Zeichen ist. Mhm. Ne? Also
und seine Mutter zieht ihn halt damit auf, vor den Brüdern, vor den Freunden, und sagt immer, ja, Gary, der pinkelt sich immer noch ins Bett.
Und das wird halt dann irgendwie zum Kreislauf, wenn du versuchst, nicht mehr ins Bett zu pinkeln und dann das unbedingt nicht darfst und so weiter, weil du hast Angst davor, machst du es halt noch umso eher, weil du dann so viel Angst hast. Und dann wird es ein Teufelskreis.
Ja, und dazu kommt, dass die Mutter noch eine Bestrafung für Gary hat, wenn er ins Bett pinkelt. Sie zwingt ihn nämlich, in eine kalte Badewanne zu gehen. Und jetzt wird's sehr, sehr merkwürdig. Nämlich auch als Gary noch 12 oder 13 Jahre alt ist, also schon im Teenageralter, wäscht seine Mutter ihn mit der Hand, und zwar den ganzen Körper, vor allem seine besonders dreckigen Körperteile, seine Genitalien.
Ja, also man merkt hier wirklich, das ist eine Frau, die vermittelt ihm ein absolut falsches Bild von, im Grunde halt auch von Sex dann eigentlich, weil du kannst ja nicht
die Frau, also sie missbraucht ihren eigenen Sohn.
Ja.
Also das muss man wirklich in dem Moment ganz deutlich sagen. Also sie holt ihm eigentlich einen runter in dieser Badewanne und dabei hat sie selbst kaum etwas an. Also sie trägt nur Unterwäsche und jetzt kann man sich vorstellen, wie verstörend das für einen Jungen sein muss, der gerade in die Pubertät kommt, gerade Sexualität entdeckt und dann von seiner Mutter irgendwie so, ja, eine Sexualität aufgedrängt bekommen mit der Mutter. Es ist wirklich, ich finde es total abartig.
Ja, und total.
Und was die Mutter auch noch macht, sie erzählt Gary immer so Geschichten. Sie arbeitet nämlich in einem Kleidungsladen, wo sie immer wieder Maße bei den Männern nimmt, die dort einkaufen. Und sie erzählt dann Gary immer, ja, du, dann gehe ich immer auf die Knie bei diesen Männern, um halt Maß zu nehmen. Und diese Männer kriegen immer eine totale Erektion, wenn ich das mache.
Das erzählt sie ihrem Jungen, während sie ihn wäscht und so?
Mhm.
Das ist so daneben.
Und was sie auch noch macht, sie erklärt Gary dann, wie diese Erektionen aussehen und wie sie riechen.
Was?
Also es ist so eklig und es ist wirklich, also es ist halt ein Kindesmissbrauch.
Ja, es ist also ein sehr seltener, komischer Kindesmissbrauch von der eigenen Mutter. Es ist wirklich, also, Horror.
Ich finde es auch richtig, richtig widerlich. Also, ich verstehe es einfach auch nicht. Und ich finde, da kann man schon verstehen, warum Gary ein sehr gestörtes Verhältnis hatte, was Sexualität und auch was Frauen angeht.
Mhm.
Weil die ersten Bilder, die er davon bekommen hat, sind halt geprägt von seiner Mutter.
Mhm.
Und Gary hat dann auch zwei Fantasien, die seine Mutter betreffen. Die erste ist sehr sexuell. Die Mutter kommt nämlich manchmal nach Hause und legt sich im Bikini oder oben ohne in den Garten. Und damit ist Garys eigene Mutter die erste nackte Frau, die er jemals gesehen hat. Und er kommt jetzt in die Pubertät und wie gesagt, sie hat schon alles getan, um ihn irgendwie anzutören. Und das ist natürlich auch sehr verwirrend für ihn. Und jetzt würde ich einmal in ein Interview reinhören, wo er nämlich Folgendes erzählt hat.
She was always in two pieces and she'd come off work, she'd go in the backyard, so he was inviting to fantasize with her. She was there sunbathing and tan and it was something to really intrigue me. It was all women like this. I love their different in there. It rouses me to, you know, I get a hard on sometimes. And it was the only time I had an option sex. In class, everybody's clothes and stuff like that. This was a woman that was sometimes, you know, laying down with no bra on. I mean, you couldn't see anything, but bare skin. It was a turn on in a way, and I enjoyed looking out the window at her while she wasn't watching. Just a fantasy of wanting to have sex, to touch her, feel her body, have her show me how to have sex. Because your mothers teach you a lot of things, you know. It's just, I loved the part of her being a sex object, but I didn't like the part of her being a mother and working.
Also Gary erzählt ja jetzt, diese Frau hatte immer einen Zweiteiler an, sie kommt nach Hause, sie ging dann in den Garten und er sagt, sie spornte mich eigentlich dazu an, über sie zu faszinieren. Sie bräunte sich und irgendwas daran hat mich sehr angetörnt und manchmal wurde ich sogar hart.
Boah, das ist so falsch, oh mein Gott.
Es ist halt absolut falsch und er sagt halt, ja, oh. Er mochte es, aus dem Fenster zu schauen, sie zu beobachten. Und er hat sich immer wieder vorgestellt, sie zu berühren und dass sie ihm halt zeigt, wie man Sex hat.
Nee, zu viel Information.
Es ist wirklich, es ist so, so falsch. Und Gary hat dann auch gesagt, er mochte den sexuellen Part an seiner Mutter mehr, als dass er sie als Mutter mochte. Und Richard sagt dann später auch, er wusste, dass es falsch war, dass er mit seiner Mutter schlafen wollte, aber er konnte es halt irgendwie nicht aufhalten. Und genau das führt dazu, dass bei ihm so eine Mischung aus Hass entsteht und auch Verlangen nach dieser Frau. Und daraus resultiert auch seine zweite Fantasie. Nämlich Garys zweite Fantasie, die seine Mutter betrifft, ist, er will seine Mutter foltern, ihren Hals durchschneiden und das Haus gemeinsam mit ihr anbrennen.
Und man muss immer noch im Hinterkopf behalten, er ist 13 Jahre alt, als er es denkt. Und ich kann mir vorstellen, das gab es ja auch ganz oft, das hatten wir auch bei Ed Kemper, dass es eine Art von Stellvertretermord ist. Also eigentlich möchte man viel lieber seine eigene Mutter töten. Ed Kemper wollte ja auch immer lieber seine Mutter töten, die auch übrigens die gleiche Art von dominanten Drachen war und kann es aber nicht tun. Deswegen sucht man sich jemand stellvertretend aus.
Ja, wir haben ja auch schon über Ed Gein zum Beispiel gesprochen, bei dem war das genau das Gleiche. Da hat die Mutter ihn ja auch misshandelt und alles. Und der hat ja dann auch Frauen umgebracht, die er mit seiner Mutter verglichen hat.
Also wir sehen, warum John Douglas sowas annimmt bei der Person.
Ja. Aber man muss sagen, nicht nur diese Mutter weckt bei Gary irgendwie komische Gefühle. Nämlich Garys Vater, wir haben ja schon gesagt, der hat ihm ja auch so ein bisschen so das Bild von Prostituierten mitgegeben. Und der arbeitet in einer Leichenhalle und erzählt Gary immer wieder von einem Kollegen von ihm. Und dieser Kollege hat anscheinend Sex mit den Leichen in dieser Leichenhalle.
Macht man da halt so.
Ja, und ich frage mich halt so auch so, also ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was bei diesen Eltern abgeht. Also ja. Ich verstehe auch nicht, warum der Vater das seinem Sohn erzählt. So, ja, mein Kollege schläft übrigens mit den Leichen.
Mhm. Hey, mein Sohn, ich habe jetzt mal eine Lektion für dich. Sex funktioniert so. Menschen machen das mit Menschen. Mein Kollege macht das mit Leichen. Dachte ich, solltest du wissen. Tschüss.
Ja, und halt irgendwie so, also jetzt wird halt das Verständnis von Gary zu Sex noch merkwürdiger, weil sein eigener Vater so ein bisschen Sex mit Leichen verharmlost.
Und der droppt halt einfach mal so, wahrscheinlich so auf der Fahrt zur Schule oder so.
Ja, also, ja.
Kannst du ja mal ausprobieren vielleicht und dann erzählen, wie du es findest.
Und also man muss dazu sagen, Gary wird später immer wieder die Leichen seiner Opfer besuchen, missbrauchen und sogar so lange, bis sie so verrottet sind, dass überall Maden drin sind.
Das war für ihn dann so ein bisschen der traurigste Moment, wenn er sie dann, also auch dazu vielleicht nochmal kurz einmal als Notiz, er hat nicht immer nur ja die Frauen, die er ermordet hat, an den Green River gepackt oder in den Fluss geworfen, wie er es ja bei den ersten Leichen getan hat, sondern hat das Ganze ausgeweitet, auch um nicht gefunden zu werden irgendwann. Und das war für ihn der ultimative Traum, dass er irgendwo einen Körper hingelegt hat, bestenfalls in einem Waldstück, das nur er kennt, und dann jeden Tag mal wieder hinfährt nach der Arbeit und dann ganz viel private Zeit mit dieser Leiche verbringt. Also er war einfach ein Nekrophiler aus dem Lehrbuch quasi, also pathologisch krank in der Hinsicht.
Ja, da sieht man halt aber auch ein bisschen, wo es so herkommt.
Komplett, ja. Aber andererseits, wenn ich dir jetzt erzählen würde, übrigens Lynn, also oder dir als Kind erzählt hätte, ich kenne jemanden, der hat Sex mit Leichen, okay, vielleicht löst das irgendein Bild in dir aus, aber ein so ein Kommentar ist ja keine Erklärung, warum du auf Leichen stehst.
Nee, natürlich nicht. Aber gut.
Die ganze Familie hatte auf jeden Fall hier sehr
ganz schön viel Probleme. Und obwohl das zu Hause halt wirklich nicht einfach ist, kriegt in der Schule da niemand was von mit. Also Gary wird halt nur als lustig und als nett, als offen bezeichnet. Da merkt man auch schon ein bisschen so, warum Gary so lange nicht gefasst wurde. Mhm. Weil er konnte sich nach außen immer total so geben, als wäre nichts und als wäre er einfach der nette Junge von nebenan oder der nette Nachbar von nebenan. Und das hat er schon in seiner Kindheit gelernt. Aber ich finde, das ist öfters so, wenn so die Familie nach außen so perfekt ist, dann lernst du halt nach außen gut zu scheinen, egal was. Mm,
ja.
Und das war bei Gary wirklich im frühesten Alter schon so. Und das, obwohl es schon mehrere Warnsignale gab. Nämlich auch hier treffen wieder alle drei Faktoren der McDonald-Triade zu. Also Gary hat Brandstiftung betrieben, er hat Tiere gequält, er hat sogar Katzen umgebracht, Leo.
Ja, ich weiß.
Und er hat ja ins Bett genässt, bis er 13 Jahre alt war. Leute, ganz im Ernst, ich muss sagen, diese McDonald-Triade, falls ich irgendwann mal Kinder kriege, ich werde so drauf achten. Ne?
Es ist halt auch immer noch ein Zeichen von Kindesmissbrauch. Also ja. Das, was ja auch zutrifft in diesem Fall. Ja, ist zwar auch so ein Serienmörder geworden, aber es ist ja auch, sind drei Symptome, wo du erkennst, ob ein Kind missbraucht wird.
Was auf jeden Fall auch ein riesiges Warnsignal sein sollte, ist, dass Gary schon in der Grundschule anfängt, die Mädchen zu stalken, die er besonders mag. Und er verfolgt sie sogar nach der Schule bis nach Hause. In der Highschool versucht er einmal, ein Mädchen zum Sex sogar zu zwingen. Und er hat die eigentlich so mit dem Auto nach Hause gefahren und bedrängt die dann total. Wird damals alles nicht angezeigt. Und dann kommt mit 16 Jahren sozusagen der Höhepunkt. Nämlich mit gerade mal 16 Jahren ersticht Gary einen Jungen. Er nimmt diesen Jungen mit in den Wald, guckt ihm sogar noch so in die Augen und fängt dann einfach an, auf ihn einzustechen. Der Junge fragt ihn darauf, oder schreit wahrscheinlich.
Halt, stopp!
Moment.
Halten Sie bitte kurz inne.
Ich hätte da eine Frage. Nee, der Junge fragt ihn halt, warum tust du das? Und Gary antwortet darauf, ich will nur wissen, wie es sich anfühlt.
Das hatten wir doch auch schon bei dem Iceman.
Mhm.
Aber diese Neugier.
Ja, also halt wahrscheinlich auch, wenn du dann, also du hast schon Tiere umgebracht, hast nichts gespürt, jetzt willst du es irgendwie bei einem Menschen rausfinden. Boah. Ich finde es, also
du bist halt offiziell Soziopath. Du hast exakt gar kein Mitleid.
Nee, und Gary geht dann auch einfach. Der Junge überlebt aber, deswegen wissen wir auch diesen Teil der Geschichte.
Mhm.
Aber dieser Junge kennt Gary nicht und anscheinend hat er sich auch irgendwie nicht so viel das Gesicht gemerkt und so. Und die Polizei kann den Täter einfach nicht finden. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, beziehungsweise was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, dass Gary einen super niedrigen IQ hat. Also gerade mal 82, das ist wirklich richtig unterbegabt eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Geschichte und alles, was kommt, widerspricht dem aber so ein bisschen.
Total,
weil,
ja.
Also es hat schon einen Grund, warum die Polizei ihn lange nicht gefunden hat. Und soweit man das bei einem Serienmörder sagen kann, er ist da relativ clever vorgegangen. Deswegen haben ihn ja auch lange Leute überhaupt nicht verdächtigt, weil die immer gesagt haben, der ist viel zu dumm dafür. Er musste auch mehrmals.
Oft sind ja auch Serienmörder eigentlich hochintelligent. Gerade die organisierten Serienmörder, der ist ja eigentlich. Er ist ein organisierter Serienmörder.
Gerade im Vergleich zu einem Ted Bundy, der sich ja auch irgendwie mit dem so verglichen hat und der irgendwie Professor
der
war.
Der eifersüchtig war.
Ja, also es ist schon beachtlich.
Mhm.
Gary musste aber mehrmals die Klasse wiederholen und hat deswegen erst seinen Schulabschluss mit 20 Jahren gemacht. Kurz danach kommt er mit seiner ersten Freundin zusammen, die heißt Claudia. Und das ist ein Mädchen, das aus der gleichen Stadt kommt, nur ein Jahr jünger ist als Gary. Und die beiden heiraten schon, nachdem sie 2 Jahre zusammen sind. Also geht relativ fix. Und gleichzeitig tritt Gary in die Navy ein und muss dann auch kurz nach der Hochzeit abreisen. Und was ich so, so heftig finde, obwohl Gary jetzt einen vernünftigen Job hat, er hat eine Ehefrau, er wohnt nicht mehr zu Hause, kontrolliert seine Mutter immer noch sein komplettes Leben. Zum Beispiel muss Gary seinen Gehaltscheck einfach zu seiner Mutter schicken und die überweist ihm dann ein Taschengeld.
Ja, die will die komplette Kontrolle behalten. Vor allen Dingen nicht nur das, also die erste Ehe wurde von der Mutter aufs Übelste schikaniert. Das erzählt ja auch die Ehefrau, also die Ex-Frau später dann. Sie mussten die ganze Zeit auch immer die Mutter besuchen. Irgendwann hat die Mutter sogar die beiden gezwungen, bei ihr einzuziehen.
Ja,
wieder.
Die haben halt gesagt, ja. Also, die haben gesagt, ja, wir wollen zusammenziehen. Und hat die Mutter gesagt, gut, dann kriegt ihr einen Wohnwagen bei mir im Garten.
Die durften nicht in ein Haus oder Apartment ziehen, die mussten in einen Wohnwagen ziehen. Absolut abgefallen. Nee. Und vor allem, das erzählen die auch später noch, Gary hatte auch bis zum gewissen Alter, Mitte 20, keine Ahnung, wie teuer Lebensmittel sind. Er hat sich mega erschrocken, als irgendwann mal jemand meinte, ja, das kostet übrigens $3. Er war so, was, so viel kostet das? Weil er hat einfach bis dahin noch nie eingekauft für sich. Oh, er hat immer das Geld seiner Mutter gegeben und dann ist die losgegangen und hat ihm quasi alles wieder nach Hause gebracht.
Das ist doch auch nicht heiß bei einem Typen, wenn der so Muttersöhnchen ist.
Und er hat ja auch nie was gesagt, also diese ganzen, ich habe echt viel von der Ex-Frau gehört und das hörte sich alles schrecklich an. Zum Teil saßen die 6 Stunden am Küchentisch mit der Mutter und die Mutter hat die ganze Zeit nur geschrien und war wütend und hat auch den Vater von Gary angemacht und Gary saß da einfach nur 6 Stunden, hat kein Wort gesagt und ist dann gefahren.
Ja, diese Mutter hat ihn halt komplett kontrolliert, das muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist wirklich wie so ein Sklave der Mutter dann.
Gary ist ja jetzt in der Navy und deswegen ist er ja auch öfters nicht zu Hause, viel unterwegs. Und was man vielleicht mal sagen kann, was für Gary schon sehr, sehr wichtig ist in seinem Leben, ist Sex. Und das bekommt er ja nicht, weil er seine Frau nicht sieht. Und deswegen fängt er an, zu Prostituierten zu gehen. Und später sagt er so, ja, also ich wurde ja gezwungen. Also ich musste ja, weil meine Frau war so weit weg. Als wäre es auch noch die Schuld der Frau.
Der hat sonst gestorben.
Ja, also so richtig so, ich musste. Und dann passiert ein Ereignis, was ihn auch noch sehr prägt und was ihm auch so ein bisschen diesen Hass auf Prostituierte nochmal verstärkt, weil als Gary auf den Philippinen ist, holt er sich eine Sexkrankheit von einer Prostituierten ein und er gibt für alle Probleme, die damit kommen, gibt er dieser Prostituierten die Schuld. Gary kommt dann nach Hause und seine Frau hat ihn ebenfalls betrogen.
Ja, passt doch.
Ja, und er sagt dann aber, okay, seine Frau ist eine Hure und lässt sich von ihr scheiden.
Boah, so kannst du auch einfach reden. Mhm. Wäre besser, wenn er so nach Hause gekommen wäre, so, du auch? Ja, praktisch. Ja, okay, dann verzeihen wir uns das beide
aber
und
das,
super.
Das war ja was anderes. Gary ist jetzt zurück in Washington und hat einen neuen Job. Er bemalt nämlich Trucks und da kommt er auch total gut an. Er ist der nette Typ, wie schon die ganze Zeit. Er heiratet nochmal. Die zweite Frau, muss man jetzt aber sagen, merkt schon mehr die Warnsignale. Nämlich er nimmt seine Frau immer wieder mit zum Green River und will dort mit ihr Sex haben. Er liebt es irgendwie draußen Sex zu haben, komischerweise auch genau dort, wo er später die Leichen entsorgen wird. Und der Sex wird immer gewalttätiger und er will auch vor allem immer häufiger mit ihr schlafen. Also es gibt sogar einige Experten, die davon ausgehen, dass Gary eine Sexsucht hat.
Ja, ich würde auch sagen, dass er eine Sexsucht hat.
Ja,
also
ich glaube auch.
Merkt man auch später, der hat wirklich, also es gibt ja, ich glaube, das erzählst du wahrscheinlich noch, aber es gibt zum Teil nicht nur seine Ehefrau in seinem Leben, sondern auch, er hat dann irgendwie noch 2 Freundinnen, mit denen er fremd geht und geht zu Prostituierten und zu verschiedenen Prostituierten. Also er hat halt manchmal mehrmals am Tag Sex mit verschiedenen Frauen. Ich würde sagen, ist vielleicht nicht ganz so der
Und das Absurde ist, bei seiner neuen Frau, also mit der will er immer wieder Sex haben und unverhütet und ja, surprise, dann wird man halt schwanger. Und Gary
ist so ein Nebeneffekt davon.
Ja, Gary ist richtig, richtig sauer darüber. Und zwar aus folgendem Grund, nämlich als seine Frau ein Kind bekommen hat und gerade so einen riesen Menschen aus ihrem Körper gedrückt hat, kann sie halt keinen Sex für ein paar Wochen haben. Und er sagt dann, in diesem Moment ist seine Frau nutzlos.
Krass, okay, also er sieht Frauen einfach original nur als Sexobjekt.
Ja, und dann ist er auch noch sauer auf das Baby, weil er sagt, ja, jetzt kriegt das Baby die ganze Aufmerksamkeit.
Und nicht mein Penis.
Oh, es ist so, keine Ahnung. Und danach fängt er auch an, sie zu würgen, wirkt sie einmal, bis sie fast ohnmächtig wird. Und ja,
ja, er hat, ist, also mit der Frau gibt's auch so, also das erzählt sie auch dann, die sind dann oft halt zum Picknicken in den Wald gefahren. Dort hat sich dann Gary manchmal von hinten an sie rangeschlichen und von hinten gewirkt und war dann so, ist doch nur ein kleiner Scherz.
Und ist dann, romantisch.
Und dann gibt's eine richtig gruselige Erzählung von ihr. Die beiden stehen nämlich einmal draußen vor dem Haus in der, auf der Einfahrt, in der Einfahrt und wollen eigentlich gerade ins Auto reinsteigen. Und jetzt kommt's. Als die Frau, so die Ehefrau, seine Ex-Frau, gerade einsteigen will, merkt sie, wie Hände sich von hinten um ihren Hals legen, komplett feste würgen, dann wird sie fast ohnmächtig und weiß schon so, okay, das war gerade Gary, der hat das schon öfter gemacht, das, mein Ehemann bringt mich gerade um, wird fast ohnmächtig und dann im nächsten Moment rennt Gary um den Wagen rum, kommt von der anderen Seite und meint dann allen Ernstes, wow, dich hat gerade ein fremder Mann fast getötet und ich habe ihn gerade besiegt.
Gary. Was? Ja, ist klar.
Also ich glaube, dieser IQ von 82, ne?
Ich hier weiß kommt nicht, der Zitage.
Ob das so, doch so Zweifel aufwirft.
Vielleicht. Und ja, wir wundern uns alle nicht, aber diese Frau lässt sich tatsächlich von Gary scheiden.
Aber und, erst nach 7 Jahren. Auch das ist ja, total gut. Abgefahren.
Und Gary ist jetzt wie immer stinksauer und er gibt sogar dieser Frau die komplette Schuld für die Mordserie, die dann folgt. Er sagt nämlich, wenn er damals vielleicht seine zweite Frau umgebracht hätte, dann hätte er die ganzen anderen Frauen nie ermorden müssen. Und man muss auch sagen,
Logik at its best.
Ja, dass aber tatsächlich nach der Scheidung die Morde beginnen. Was ich super, super heftig finde, ist, Gary hat ja einen Sohn. Diesen Sohn, den er so hasst, weil er ihm die Mutter gestohlen hat. Und Gary behält die Vormundschaft über diesen Sohn und hat diesen Sohn sogar jedes zweite Wochenende zu Besuch. Und er benutzt ihn mehr oder weniger dafür, dass die Mordopfer ihm mehr vertrauen. Also er macht es zum Beispiel so, dass er so Kinderspielzeug im Wagen hinten liegen lässt. Und wenn die Frauen ihn nach seiner ID fragen, dann nimmt er sein Portemonnaie raus, verdeckt seinen Namen, hat aber sehr sichtbar so ein Bild von seinem Sohn drin, damit die Frauen ihm halt mehr vertrauen. Mhm. Und wie weit er ging mit seinem Sohn, erzähle ich euch nachher noch. Und im Sommer 1982 begeht Gary dann seinen ersten Mord. Wir haben schon kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Sein erstes Opfer ist ein 16-jähriges Mädchen und zwar Wendy Lee Cofield. Wendy arbeitet eigentlich als Prostituierte und wird, nachdem sie von zu Hause vermisst gemeldet wurde, wenige Wochen später im Green River von zwei kleinen Jungen gefunden. Man muss sagen, das ist der erste bestätigte Fall, wo Gary gemordet hat. Aber selbst Gary sagt, dass er vorher mindestens 3 andere Frauen noch ermordet hat und dass er sich halt nicht so ganz zurückerinnern kann, wann er die erste Frau umgebracht hat. Das hätte auch in den 70er Jahren gewesen sein können. Und ich denke mir so,
das ist so abgefahren. Also,
wie kannst du dich da nicht dran erinnern?
Das ist wirklich unfassbar. Also es gibt ja danach halt viele, viele Interviews mit ihm von verschiedenen Gutachtern und die fragen ihn alle, Gary, wann hast du das erste Mal gemordet? Wer war diese Frau? Und ich glaube das ihm, ne? Ich glaube, dass er sich nicht erinnern kann. Er sagt, ich habe so viele getötet, ich weiß es nicht mehr, wer die erste war. Kann sein, dass es 1970 war, kann sein, dass es danach die war, keine Ahnung. Er kann sich nicht mehr an die Namen erinnern, er kann sich an fast keine Namen erinnern von diesen Frauen. Ja, es ist einfach so, ja, ich weiß, ich habe gar keine Worte dafür, dass du vergisst, wem du das Leben genommen hast, welche Leben du zerstört hast, von welchen Familien du das komplette Leben zerstört hast, das vergisst du einfach mal.
Und nach dem Mord an Wendy verschwinden in den nächsten 1,5 Monaten mehr als 10 Mädchen.
Ja, er war
in anderthalb Monaten.
Das ist so krass. Er war wirklich in so einer manischen Mordphase, ja, schon fast.
Und 5 davon entsorgt Gary dann auch im Green River und die werden auch dort gefunden. Aber mit der Zeit, hast du ja auch schon gesagt, entsorgt Gary die Leichen auch an anderen Orten, weil er auch merkt, dass die Polizei ihm auf die Spur kommt. Aber alle Leichen versteckt er eigentlich noch draußen. Und du hast ja auch im ersten Teil schon erzählt, dass teilweise Steine in der Vagina waren, ne? Mhm. Und da wurde ja dann auch irgendwie voll viel vermutet, Hass auf Frauen und so weiter und so fort. Und Gary wird dann gefragt, ja, warum hast du das denn gemacht? Und seine Antwort ist, Ja, also die lagen da halt rum. Warum hätte ich es nicht machen sollen? In den nächsten 12 Monaten verschwinden 28 weitere Frauen. Und bei all diesen Frauen wird vermutet, dass sie der Green River Killer umgebracht hat. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt so viele Frauen verschwinden, dass die Prostituierten natürlich auch vorsichtig werden. Und Gary hat halt diese Tricks, um die Polizei auszutricksen und zu schauen, dass die ihm halt nicht auf die Fährte kommen. Und genauso hat er auch Tricks, damit die Prostituierten ihm weiterhin vertrauen. Ich habe jetzt schon gesagt, dass er seinen Sohn benutzt. Er geht sogar so weit, dass er seinen Sohn mitnimmt und ihn im Auto lässt, während er draußen die Frauen ermordet.
Ich glaube einmal, also ich glaube nicht oft.
Ja, einmal war es, wo er eine Frau ermordet hat und einmal war es sogar, wo er halt dann zu einer Leiche gefahren ist und mit der Leiche Sex hatte.
Und der Sohn hat im Auto geschlafen. Mhm. Also es ist bestimmt immer die Gefahr, dass der Sohn entweder was sieht oder aufwachen könnte. Und bei dem ersten Mal, wo der Sohn im Auto war, hat Gary danach auch gesagt, also später dann, der Sohn war 8 Jahre alt. Ich habe gehofft, dass er nichts gesehen hat und danach habe ich ihn nicht mehr mitgenommen, weil war dann halt schon zu riskant.
Ich hätte ihn sonst auch umbringen müssen, hat er immer sogar gesagt.
Ja, die Interviewer haben dann immer so weiter gefragt, hätte es sein können, dass du auch deinen eigenen Sohn getötet hättest, wenn er was gesehen hätte, und er war dann erst so, nee. Und dann haben sie nochmal gefragt und dann meinte er, ja, possibly yes, also möglicherweise ja, habe ich schon drüber nachgedacht.
Was Gary außerdem macht, er tötet die Frauen nur, wenn sie alleine sind. Und wenn zwei Frauen ihn ansprechen, nimmt er eine mit und schläft nur mit ihr und bringt sie halt dann wieder zurück, weil er will, dass diese Frauen ihren Kolleginnen erzählen, dass man Gary vertrauen kann. Und damit passiert halt was ganz Gefährliches, dass sie denken, Gary ist harmlos und immer wieder Frauen bei ihm ins Auto steigen. Wir haben jetzt irgendwie schon ganz viel über die Morde gesprochen. Wir haben euch aber noch gar nicht konkret erzählt, wie Gary die Frauen umbringt, also wie so sein Modus operandi da ist. Gary macht was wirklich sehr, sehr ungewöhnlich und ich verstehe es auch nicht, aber gut, ich verstehe auch gar nichts.
Ich glaube, er hinterfrage einfach nichts in unseren Fällen generell.
Er will sich nämlich sehr genau an die Morde erinnern. Deswegen bringt er sogar sehr viele der Frauen bei sich zu Hause in seinem eigenen Schlafzimmer um, damit er, wenn er in seinem Bett schläft, immer wieder daran denkt, wie er da Frauen ermordet hat. Und er hat erst immer Sex mit den Frauen und erzählt ihnen dann, ja, ich kann nur beim Doggy-Style kommen. Und hier würde ich jetzt auch einfach nochmal in sein Original-Audio oder sein Original-Interview, wie er das Ganze erzählt hat, wie er die Frauen dann umgebracht hat, reinhören.
And so she raised her head up and that's when I put my arm around her, my right arm, and started choking her.
Ja, im Endeffekt sagt Gary hier, dann nahm sie ihren Kopf hoch und das war der Moment, wo ich anfing, sie zu strangulieren. Man muss dazu sagen, wir haben schon über viele Mörder gesprochen, die auch alle sehr viele verschiedene Mordwerkzeuge benutzt haben. Aber jemanden zu erdrosseln mit seinen eigenen Händen ist immer sehr persönlich. Also wenn man jemanden erwürgt, spürt man ganz genau, wie das Leben aus jemanden rausgeht.
Du hast die komplette Kontrolle und Dominanz dann einfach über den Körper der anderen Person.
Aber es gibt auch viele Mörder, die das nicht wollen und Gary turnt aber genau das an. Mhm. Und er benutzt dann später auch irgendwie Kordeln und Handtücher und Seile, um seine Opfer umzubringen, aber allein nur aus dem Grund, dass ihn eines der Opfer einmal gekratzt hat und er dann halt Angst hatte, okay, die hat jetzt meine DNA und das will ich nicht. Da war er übrigens aber auch sehr vorsichtig, nämlich er hat, wenn Frauen ihn gekratzt haben, hatte sie, nachdem er sie umgebracht hat, hat er denen noch die Fingernägel geschnitten, damit die Polizei da gar nicht erst was finden
kann.
Voll
krass, ja. Vor allem, weil es gab ja noch keine DNA-Nachweise. Also hatte er eigentlich in die Zukunft gedacht und war so, gut, das mache ich jetzt mal lieber weg, weil das könnte mich noch irgendwann zu Fall bringen. Also es ist, wie gesagt, nicht ganz so dumm.
Und bis zu diesem Punkt, also bis jetzt, hat Gary eigentlich zum Beispiel noch nie mit den Leichen geschlafen. Das kommt erst, nachdem er mit einer jungen Frau Sex hat und sie dann umbringen will. Diese Frau heißt Rebecca und das ist auch das einzige Opfer, das Gary entfliehen kann. Sie geht nämlich mit Gary in den Wald und Gary will, dass sie ihm einen bläst und sie geht dann an ihm runter und Gary kann aber irgendwie nicht erregt werden und deswegen stößt er sie zu Boden, fängt an, sie zu würgen. Sie kann sich aber freikämpfen und flieht. Rebecca geht dann auch zur Polizei, berichtet von der ganzen Tat und die Polizei fängt an, gegen Gary zu ermitteln, aber Gary sagt, ja, also ich habe dich für Sex bezahlt, sie hat mir in den Penis gebissen. Und die Polizei lässt dann den Fall liegen und Rebecca lässt ihn auch liegen, weil sie glaubt, ihr wird niemand glauben.
Aber war das nicht auch der Fall, der später quasi, was du ganz am Anfang erwähnt hast, dass ein Polizist ja schon den Namen kannte? Mhm. Das war auch der Fall, oder?
Genau, das war Rebecca, die gesprochen hat. Und kurz danach fängt Gary aber an, mit den Leichen Sex zu haben. Er sagt, weil er es zu anstrengend findet, immer wieder Leute umbringen zu müssen. Also er sagt eigentlich, ja, ich habe angefangen mit Leichen zu schlafen, weil ich bin halt faul geworden. Das finde ich aber ziemlich ein Bullshit, ehrlich gesagt.
Guck mal, was ich gerade, wo ich gerade über nachgedacht habe, ist, also er liebt ja anscheinend das Morden an sich, also das Würgen, die Tat, das Morden, aber er liebt ja auch, mit toten Körpern zu schlafen. Mhm. Und macht's ja auch voll, also es macht ja auch dann in seiner Welt Sinn, dass er sie stranguliert, weil wenn er darauf einschießen würde oder einstechen würde, wäre die Leiche auch danach nicht beschädigt. Mehr so unversehrt, genau, beschädigt, ja. Nicht mehr unversehrt und er könnte nicht irgendwie 3 Tage, bis die Maden kommen oder so, mit der Leiche schlafen.
Ja, also für Gary ist wirklich das Allerwichtigste, dass er sich an diese Morde erinnern kann. Also er hat ein richtiges System aufgebaut, er weiß ganz genau, wo jede Leiche liegt. Und wir erinnern uns mal kurz daran, Gary wusste nicht mal die Namen der Opfer, er wusste nicht, wann er sie getötet hat, aber er wusste immer ganz genau, wo liegt jede Leiche.
Mhm, er hat so Cluster sogar gemacht. Er war so, beim Flughafen ist ein Cluster, da sind die und die Leichen. Und jetzt kommt, er ist da mit seinen Ehefrauen manchmal genau zu diesen Orten gefahren, hat da Picknick gemacht.
Schatz, ich habe einen richtig süßen Ort rausgesucht.
Könnte es vielleicht ein bisschen unangenehm riechen, aber hey.
Und was Gary auch noch macht, er nimmt den Mordopfern den Schmuck ab. Und diesen Schmuck bringt er nicht nach Hause, wie zum Beispiel John Douglas das vermutet hat, sondern er nimmt ihn mit zur Arbeit und legt ihn dort bei den Frauen im Badezimmer aus. Und dann geilt er sich daran auf, dass seine Arbeitskolleginnen den Schmuck der ermordeten Frauen tragen. Und das ist halt...
Oh. Aber ein bisschen hatte John Douglas ja schon recht, ne? Weil er hat ja echt gesagt, okay, er gibt den wahrscheinlich seiner Ehefrau oder seiner Tochter oder so, damit er jeden Tag so ein bisschen das Gefühl hat, ah, die Leichen sind... also die
sind
Toten,
noch da.
Genau, ich werde daran erinnert, das ist präsent und so weiter. Und bei Arbeitskolleginnen ist es ja auch so ein bisschen ähnlich. Er sieht halt sehr oft diese Frauen, wie sie seinen Schmuck der seiner Mordtaten quasi an sich haben.
Mhm. Und 1985 trifft Gary dann auf einem Dating-Event seine dritte Ehefrau, Judy heißt die. Und da stelle ich mir so vor, ey, ganz im Ernst, wie hat er sich auf diesem Dating-Event so vorgestellt? Weißt du, du musst ja auch kurz so sagen, ja, ich bin bla bla bla.
Mein Hobby ist ein bisschen speziell.
Hi, ich bin Gary, in meiner Freizeit ermorde ich gerne Prostituierte und schlafe dann gerne mit ihren Leichen.
Aber bei dir werde ich es nicht tun, weil du lebst ja halt noch, ich mag eher Leichen.
Ja, und was sind deine Hobbys? So kochst du gerne oder was geht bei dir ab? Also so,
können wir das irgendwie verbinden? Machst du gerne Ausflüge zu irgendwelchen Flughäfen oder in irgendwelche Waldstücke, die verlassen sind?
Du müsstest mir halt entgegenkommen, du müsstest auch mit mir die Tatorte
dafür
anschauen.
Dafür bekommst du umsonst Schmuck.
Ja. Aber Gary
hat sich... Alles ernst gemeint, Leute, übrigens auch, ne? Nochmal kurzer Reminder, also.
Was? Wirklich?
Es ist alles sehr tragisch.
Sarkasmus nennt man sowas. Aber es ist ganz im Gegenteil. Gary stellt sich wirklich als der perfekte Ehemann dar. Die zwei ziehen zusammen, sie heiraten und sie sind auch die perfekten Nachbarn. Also alle Leute sagen sogar, wenn Gary einen Fehler hat, dann, dass er zu freundlich ist.
Das ist so, als ob man ihn daten wollen würde. Er ist einfach zu nett.
Zu nett. Und es scheint tatsächlich auch erstmal so, als ob die Morde mit der Hochzeit mit Judy aufhören würden. Und dazu muss ich noch ganz kurz was sagen. Gary wurde nämlich irgendwann mal so gefragt, wer oder was oder warum er gemordet hat und so, wer schuld ist. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn halt eine vernünftige Frau auf mich zu Hause gewartet hätte, dann hätte ich auch niemanden umgebracht.
Immer ist irgendwer schuld.
Ja, Gary. Und halt so, dann hat er auch gesagt, ja, also Judy, das war ja dann in Ordnung, da habe ich aufgehört zu morden. Er hat aber auch aufgehört zum, also erstmal stimmt es nicht, er hat danach auch noch mindestens 4 Frauen umgebracht. Und zweitens hat er halt auch aufgehört zu morden oder hat weniger gemordet, weil halt diese Taskforce ihm halt auf die Schliche gekommen ist.
Ja, es wurde halt einfach für ihn brenzlig und er war, ach so, was auch noch hinzukommt, Judy, die letzte Ehefrau dann, die hat ihn auch sehr an seine eigene Mutter erinnert. Mhm. Also sie war tatsächlich auch eine eher kontrollierende Frau. Sie hat immer geputzt, sie hat genau dann gewartet auf Gary, wenn er von der Arbeit zurückkam, saß sie schon bereit dort, auf ihn gewartet. Und sie hatte die gleichen Charakterzüge wie auch seine Mutter. Die beiden haben sich auch gut verstanden. Also es passte alles sehr zusammen.
Und wie gesagt, die Polizei ist ja Gary zu diesem Zeitpunkt auf die Spur gekommen und Gary macht halt diesen Lügendetektor-Test sogar zweimal und besteht ihn. Wir haben schon mehrmals erzählt, dass ja Lügendetektor-Test auch nicht mehr vor Gericht zugelassen werden. Mhm. Unter anderem deshalb, weil ein Lügendetektor-Test misst, wie sehr du gestresst bist. Und ein ganz normaler Mensch wie du und ich, also wenn wir über einen Mordfall berichten, den wir begangen haben, dann würden wir Stress empfinden.
Und auch wenn wir den Mordfall nicht begangen hätten, würden wir Stress empfinden, weil so eine Situation eh schon Stress in dir auslöst.
Mhm. Aber jemand wie Gary, der halt ja ein Psychopath ist und ein Serienmörder, empfindet keinen Stress dabei, weil für ihn war das so, wir haben ja schon gemerkt, für ihn, er hat sich noch nicht mal an die Opfer richtig erinnert.
Er hat seinen Sohn mitgenommen, er hat exakt keine menschlichen Gefühle wie der Durchschnittsmensch.
Mhm. Und deswegen konnte er auch diesen Lügendetektor-Test bestehen. Er sagt dann auch, ja, ich war einfach ganz entspannt und deswegen, ja, war das kein Problem.
Krass, oder? Ich finde das schon...
Ich finde es auch schon... Also das spricht halt sehr gegen diesen Lügendetektor-Test.
Total, also wenn, das ist so geil, weil ein Lügendetektortest soll bestenfalls einen Serienmörder fangen, also Menschen, die meistens Psychopathen sind oder Soziopathen oder auf irgendeine Art und Weise Menschen, die genau für diesen Test nicht anfällig sind. Ja. Das heißt, das macht diesen Test an sich ein bisschen hinfällig.
Ein bisschen schwierig. Die Taskforce ist aber jetzt ja wegen der DNA Gary auf die Schliche gekommen. Und sie fangen jetzt ja an, Gary zu überwachen. Aber erstmal gibt es nichts Ungewöhnliches. Also Gary ist jetzt bereits 14 Jahre mit Judy zusammen. Sie führen eine gute Beziehung und halt alles scheint ganz normal. Es gibt nur eine ungewöhnliche Sache. Die Polizisten bemerken bei der Beschattung von Gary, dass dieser jeden Morgen 2 Stunden früher losfährt. Also seine Arbeit beginnt um 7, er fährt aber schon um 5 los. Und die schauen halt dann, ja, wo fährt Gary überhaupt hin? Und er nimmt jeden Morgen einen Umweg und fährt noch über den Pacific Strip. Und die Taskforce ist sich ziemlich schnell sicher, Gary sucht hier nach seinem nächsten Opfer.
Mhm. Warum fährst du sonst 2 Stunden daher?
Am 16. November 2001 ist es dann soweit. Gary hat nämlich sein allerletztes Opfer gefunden. Beziehungsweise es wird kein richtiges Opfer sein. Er sieht nämlich eine Blondine am Straßenrand stehen und er winkt so ein bisschen aus dem Fenster mit ein paar Geldscheinen und sie fragt dann irgendwie, was er will und er antwortet sehr, sehr eindeutig. Aber bevor die Frau zu Gary ins Auto steigt, zückt sie eine Polizeimarke und verhaftet Gary.
Badass, boom!
Ja, das war nämlich eine Undercover-Polizistin. Aber wer hier sehr erstaunt ist, ist auch die Taskforce, weil das war nicht geplant. Diese Polizistin will nämlich eigentlich nur einen Freier überführen. Also die sucht nach Freiern, die sucht gar nicht jetzt nach Gary.
Also Polizeiarbeit auch in den letzten Zügen dieses Falls, ja, ein bisschen chaotisch.
Nicht so gut zusammengearbeitet. Okay, aber die wollten ja auch nicht, dass so viele Leute davon wissen. Die Taskforce weiß jetzt aber, okay, das ist jetzt irgendwie auch der Zeitpunkt, wo sie Gary bald verhaften müssen. Weil vielleicht dadurch, dass er jetzt Kontakt mit der Polizei hatte, wird er irgendwie Wind davon kriegen, dass sie ihnen auf der Schliche sind. Und deswegen wollen sie ihn lieber schnell dran kriegen und informieren die Staatsanwaltschaft.
Ja, wenn ich jetzt, wann dann halt irgendwie, ne? Er ist ja jetzt gerade schon...
Ja, und die Taskforce tut jetzt erstmal so, als würde sie irgendwie Gary nur als Zeuge befragen. Und Gary tut dann auch erst so, als würde er irgendwie der Polizei helfen wollen und sagt dann noch so, vielleicht hat der Killer die Leichen im Fluss so positioniert, damit sie schneller Tiere anlocken und tut sich halt so richtig unschuldig und spielt halt auch so ein bisschen damit, dass halt niemand glaubt, er könnte es sein, weil er war ja eigentlich zu dumm dafür.
Sagt das wirklich?
Ja, er sagt halt, seine Kollegen haben nie so, also er wurde ja schon mal verhört zu den Morden und dann haben seine Kollegen immer gesagt so, ja, als ob, du bist halt ein bisschen doof.
Er hatte bei den Kollegen sogar einen Spitznamen Green River Gary, weil alle davon wussten, aber es nicht ernst genommen haben, aber trotzdem ist der Spitzname hängen geblieben.
Und sogar nachdem halt die Polizei bei ihm jetzt auf der Arbeit war und ihn befragt hat, glaubt es immer noch niemand. Glauben tun sie es erst, als die Taskforce Gary dann verhaftet und eine Pressekonferenz einberuft und verkündet, sie haben den Green River Killer endlich geschnappt. Die Polizei fährt dann auch zu Judy und sie interviewen sie, sie erzählen ihr, wer Gary eigentlich war, und sie ist vollkommen ahnungslos. Sie erzählt sogar, dass sie halt immer Zeitungsartikel über die Morde aufbewahrt hat, weil sie fand halt diese Morde so grausam. Immer wenn sie mit Gary dann darüber sprechen wollte, hat er sich halt geweigert, darüber zu reden.
Oh mein Gott, stell dir das mal vor, auch der Sohn, der wird ja später irgendwann in seinem Leben erfahren, dass er mitgenommen wurde zu diesen Morden. Vielleicht hat er irgendwie einen Flashback oder so. Diese Frau ist verheiratet zu einem Serienmörder, weiß ja nichts darüber.
Also man muss auch sagen, man kann schon vermuten, dass halt Judy auch ein bisschen die Zeichen ignoriert hat, weil sie sagt später auch so, ja, sie hat schon irgendwie manchmal mitgekriegt, dass er dann spät abends noch los ist und irgendwie so, dass er sich ein bisschen auffällig verhalten hat, aber sie war wirklich, sie wurde so komplett überrannt davon. Also sie dachte überhaupt nicht, dass er was damit zu tun haben könnte, hat das irgendwie komplett ignoriert.
Sie hat immer dann behauptet oder gedacht, dass man nur Gary befragt hatte, weil er vielleicht jemanden ähnelt äußerlich, der als Green River Killer vermutet wird.
Aber sie hat halt wirklich bis zum Ende an seine Unschuld geglaubt und hat irgendwie das, ja. Und aufgrund dessen, muss man auch sagen, ist Judy danach so richtig für ihr Leben geprägt. Und sie hat erstmal überhaupt keinen Männern mehr vertraut. Also kein Wunder.
Ja, boah, du brauchst danach so dringend eine Therapie. Auf du warst 12 Jahre verheiratet. Boah, nee, ey. Ja. Stell mal vor, jemand kommt zu dir an, so, ja, die Leo, die, also weißt du, du hast so viel, du verbringst jede Nacht mit dieser Person. Du verbringst.
Aha, Leo.
Wir müssen euch was erzählen.
Ja,
du vertraust jemanden absolut und dann kommt sowas raus.
Merkst du halt, nee, der hat mehrere Frauen umgebracht.
Er ist einfach mal das exakte Gegenteil von dem, was du denkst. Nicht eine liebende Person,
sondern ein Serienmörder. Und Gary redet auch erstmal gar nicht im Prozess, aber dann bekommt er von der Staatsanwaltschaft ein Angebot. Wenn er redet und die Polizei zu allen Tatorten führt, kriegt er nicht die Todesstrafe. Und das ist Garys einzige Chance, weil es gibt mittlerweile halt schon viele DNA-Beweise. Und deswegen gesteht er die Taten und erläutert auch alle seine Taten ausführlich. Deswegen konnten wir jetzt auch so viele Interview-Snippets zeigen und wir konnten euch das so ganz genau erzählen, weil Gary halt persönlich darüber gesprochen hat.
Ja.
Man schätzt am Ende, dass Gary ungefähr 71 Opfer hatte und dass man 49 Leichen, die gefunden wurden, dann ihm zuschreiben kann. Das ist einfach so eine abartig hohe Zahl.
Ja, also wirklich, das war wirklich kein Wunder, dass Ted Bundy eifersüchtig war.
Oh Gott, die beiden hätte man einfach, auf die hätte man gut verzichten können, sagen wir so.
Vor allen Dingen die 71, das ist ja einfach mal so eine geschätzte Zahl von Gary. Oh. Gary weiß noch nicht mal, wann er den ersten Mord begangen hat. Das heißt, diese Zahl kann auch wesentlich höher sein. Ja. Vielleicht waren es wirklich 140, weil er ein paar vergessen hat. So.
Oh, ich hoffe nicht.
Ja, ich hoffe auch nicht, aber es ist, oh.
Am 5. November 2003 bekennt sich dann Gary vor dem King County Obergericht als schuldig für 48 Morde. Und als er vor Gericht auftritt, tritt er so ein bisschen zwiespältig auf, weil einerseits ist es so, er zeigt überhaupt keine Reue gegenüber den Angehörigen. Andererseits spricht dann ein Vater, der sehr, sehr gläubig war und der sagt, ich verzeihe dir. Also er sagt wirklich so, ja, eigentlich bist du derjenige, der mich meinen Glauben in Frage stellen lassen hat, weil Gott sagt, man sollte jedem verzeihen. Und für mich ist es super schwer, dir zu verzeihen, weil du hast meine Tochter umgebracht. Aber ich werde es tun. Und das ist der Moment, wo Gary dann anfängt zu weinen. Gary wird später einmal gefragt im Interview und damit würde ich ganz gerne schließen. Wie böse bist du? Auf einer Skala von 1 bis 5. Und er sagt, ich würde sagen eine 3, weil ich habe sie umgebracht, aber nicht gefoltert.
Ja,
würde
also
ich überhaupt nicht zustimmen.
Kann man die Skala so von 1 bis unendlich auch mal erweitern?
Und also ich finde einfach, du kannst nicht sagen, oh ja, ich habe ihr aber kein Leid zugefügt, deswegen bin ich nicht so böse. Dude, du hast einfach fucking 49 Frauen umgebracht. Du bist super, super böse. Oh, ja.
Aber auch geil, dass er so ist, so, nö, also eine 3 gebe ich mir, eine stabile 3.
Eine stabile 3.
Manchmal hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, mit denen wäre ich eine 4 gewesen, aber ich bin eher so eine 3, so ganz durchschnittlich 3.
Oh, dieser Fall hat mich auf so vielen Ebenen richtig geschockt. Auch irgendwie, also ich komme einfach nicht darauf klar, dass 49 Frauen, vielleicht sogar noch mehr, umgebracht wurden. Und dass so lange auch irgendwie, also nee, man kann auch nicht sagen, es hat niemanden interessiert, aber dass irgendwie, keine Ahnung, dass es so lange gedauert hat, den zu finden und dass auch am Anfang nicht so viel Beachtung geschenkt wurde, nur weil die Frauen Prostituierte waren, ich find's schon irgendwie ganz grauenhaft. Und junge Mädchen, halt junge Mädchen.
Also der Fall ist einfach so absurd, dass er halt, also auch da ist es interessant zu sehen, Ted Bundy hat es schon ziemlich genau gedeutet, von wegen, dass er halt in so einer Art von Sucht ist, er fühlt sich unberechenbar, hat man ja auch gemerkt, dass er bei dem Lügendetektor-Test keine Schuldgefühle hatte, überhaupt nicht aufgeregt war, sein Ego war halt wirklich zum Bersten voll und aufgepusht und er hat sich wirklich unbesiegbar gefühlt. Und dann andererseits hat aber John Douglas in vielen Punkten versagt, weil er meinte, das ist jemand, der schenkt den Schmuck, der nimmt den Schmuck nach Hause, der besitzt Trophäen bei sich zu Hause und der hat kein intaktes Leben. Er hat keinen Job, er kann gar keinen regelmäßigen Job haben, weil er nicht so pünktlich wäre. Er muss ja voll viel Zeit darauf verwenden, rumzufahren und seine Opfer auszusuchen. Und genau, stimmt ja nicht. Also Gary hatte mehrere intakte Beziehungen. Er hatte eine Familie, die er geliebt oder einigermaßen geliebt hat auf jeden Fall. Er hatte sogar einen Sohn. Er hatte eine Arbeit, bei der er immer pünktlich war. Er war sehr zuverlässig, er war gepflegt, er war nett. Und genau das ist nicht das Profil eines typischen Serienmörders.
Und damit hat es wirklich ein Mann mit einem sehr niedrigen IQ geschafft, unseren Helden John Douglas auszutricksen.
Ja, also das war, daran ist er wirklich also einfach verzweifelt, weil davon vieles nicht stimmte. Aber um euch noch ein bisschen mehr zu schocken, möchte ich überleiten zu dem Leo-Tipp. Mein Leo-Tipp ist diesmal ein Wikipedia-Artikel. Hat es auch noch nicht gegeben. Hat es auch noch nicht gegeben. Und zwar,
wie bist du denn darauf gekommen? Um 3 Uhr nachts oder wie?
Ja, tatsächlich. Ich habe im Moment viele komische Sachen entdeckt, deswegen auch diese neue Rubrik erschaffen. Es gibt so viele merkwürdige Dinge in der Welt, sag's dir.
Selbstständigkeit hat Leo so komplett so, oh, ich kann mich jeden Tag mit merkwürdigen Themen beschäftigen.
Ich schlafe gar nicht mehr. Ich gucke mir nur komische Sachen im Internet an. Nein, aber ohne Scheiß, wir haben bald mehr Zeit. Also es wird noch mehr von sowas kommen. Also mehr sehr
komische
absurde
Themen.
Tipps und Facts.
Okay.
Also, der Wikipedia-Artikel heißt Mike the Headless Chicken.
Oh, ich kenn's!
Wirklich?
Hä? Da gibt's so viele Berichte drüber.
Oh Mann.
Das Huhn, das halt noch irgendwie so.
Ja, ich kannte Mike nicht. Ich war einfach mal sehr schockiert.
Weißt
von
du, dass es. Also. Weißt du, dass es auch mehrere Berichte darüber gibt, dass in, zum Beispiel im Mittelalter Leute enthauptet wurden? Also. Einmal kurz.
Wollte gerade sagen, so, lass uns kurz sagen,
uns
wer Mike the Headless Chicken ist.
Erzähl mal einmal, dann erzähle ich meine
also,
Sache.
Mike the Headless Chicken, beziehungsweise der Wikipedia-Artikel, den ihr durchlesen könnt, handelt darüber, dass Mike, ein Hahn, aus dem Jahr 1945 18 Monate ohne seinen Kopf weiterleben konnte. Also Mike sollte, in Amerika hat er gelebt, sollte geköpft werden, beziehungsweise gegessen werden. Und zur Überraschung aller Anwesenden lief dieses Huhn einfach weiter und normalerweise, also es ist ja oft so, dass die Tiere dann noch weiterleben und dann irgendwann umkippen, weil, ja, das so passiert halt dieser Prozess der Schlachtung. Aber in diesem Fall waren es einfach 18 Monate, in denen Mike noch weiterleben konnte. Und es gibt dafür eine Erklärung, das konnte man erst gar nicht glauben, wurde aber dann von der, ich zähle aber gerade einen Wikipedia-Artikel, ehrlich gesagt, von der Universität in Utah bestätigt, ist es so, dass ein Ohr von ihm und der Großteil des Stammhirns einfach noch intakt blieben, weil die Axt damals zu klein war und nicht die Halsschlagader getroffen hat. Und deswegen wurde Mike sehr berühmt. Man konnte ihn besichtigen, man konnte ihn für 25 Cent besichtigen später in verschiedenen Zirkusaktionen, wo man immer so diese Art freakigen Sachen ausgestellt hat.
Oh, das ist so makaber.
Und da war halt auch Mike mit dabei.
Oh Gott, wie schrecklich.
Ich finde es eher bewundernswert. Also die Natur erschafft manchmal so sehr merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel einen kopflosen Hahn.
Willst du dann noch, also ich glaube, es war kein schönes Leben für diesen Hahn noch.
Naja, wurde Miracle Mike genannt und vielleicht, wer weiß, du kannst dich
da reingucken. Toll. Aber darüber gibt's tatsächlich sogar bei Menschenlegenden. Also ich komme ja aus dem Norden und da gibt's die Legende vom Störtebeker. Das war ein Pirat, der auf der Nordsee immer gesegelt ist und der wurde hingerichtet am Ende. Die Legende besagt, dass damals ihm gesagt wurde, an allen Männern, an denen du noch vorbeischreitest, nachdem du geköpft wurdest, die werden freigesprochen, werden nicht umgebracht. Und angeblich soll Störtebeker noch an 12 Männern ohne Kopf vorbeigeschritten sein, um und die dann befreit haben.
Ich glaube, es ist eine Legende.
Vielleicht auch das, dein doofes Huhn.
Nein, das Huhn, das wurde bestätigt von der Universität in Utah.
Okay.
Aber dem ist
mach
Trump
mir
gewählt,
nicht mein, also. Mach mir nicht meinen Störtebeker kaputt.
Okay, es gab Störtebeker und es gab Mike, okay?
Okay.
Gut.
I like it.
Also, so. Das war der sehr ungewöhnliche Leo-Tipp. Lest euch mal das über Mike durch. Es ist,
ich glaube, ich mache mir Sorgen, wenn du dir solche Wikipedia-Artikel durchliest. Gut, dass Leo wieder bei mir ist. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf viele weitere True Crime-Wochen mit euch, wie immer. Wir hoffen, der zweite Teil mit Gary hat euch gut gefallen. Haben wir noch was zu sagen?
Wir hoffen, diese Geschichten über Mord und Totschlag haben euch gut gefallen und haben euch nicht zu sehr verstört.
Und euch noch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Woche.
Bis dann. Macht die Türen zu, schließt ab, bleibt gesund und lasst euch nicht ermorden. Tschüss.
Adios.